Ich habe einfach überlegt, wo begegnet einem Freiheit und was ist das Komplizierte an Freiheit? Freiheit kribbelt ja ganz früh in so Kinderfüßen. Ja? Also im Grunde sind wir ja in diesen Babybetten eingesperrt, ja, und wir können nicht laufen, wir können uns nicht bewegen. Und ich erinnere mich, glaube ich, bei mir selbst, aber vor allen Dingen natürlich bei meinen eigenen Kindern, dass die das wahnsinnig gemacht hat. Ja, diese Bewegungslosigkeit, dieses Nichtskönnen, aber das Gefühl zu haben, draußen ist die Welt ganz bunt und verrückt und ich muss aus diesem Pampers-Körper raus ausbrechen oder mindestens aus meinem Gitterbett.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Freigeistern-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freigeistern-Gespräch. Als ich vor etwas mehr als zwei Wochen fürs Lesen und Lesen lassen Dunkelgeistern die Bücher ausgesucht habe, konnte ich nicht ahnen und habe nicht gewusst, dass das Sachbuch der letzten Folge in sowas wie weiser Voraussicht meinen Gast für die 94. Folge ankündigen würde. Ihr erinnert euch, ich hatte Freiheit, du große Wundertüte von Sibylle Hein besprochen und, ja, gefeiert. Und nun ist die Autorin und Illustratorin mein Gast dieser 94. Folge. Und das kam so. In München findet derzeit die 65. Münchner Bücherschau mit diversen Veranstaltungen statt. Sibylle Hein war für Lesungen eingeladen und fragte, ob ich Zeit und Lust hätte für ein gemeinsames Abendessen und ob. Ich wiederum fragte sie, ob sie Zeit und Lust hätte für ein gemeinsames Freigeistern-Gespräch. Sie hatte, und so haben wir uns am Spätnachmittag des 18. November getroffen und losgelegt. Noch freier Geistern heißt die Folge nun und das passt. Denn wie das mit Sibylle Hein eben so besonders gut geht, haben wir Ideen steigen und Gedanken fliegen lassen und immer noch mehr Fragen in den Raum gestellt. Und zwar wirklich, wir saßen ja nebeneinander bei mir in München. Das allein war ein Fest. Wir sind so sehr in die Welt der Kinder- und Jugendliteratur, der Bilder und Bilderbücher in unsere Welt abgetaucht, dass wir einmal von Fee geschwärmt haben. Und nein, das ist in dem Fall kein Flügelwesen mit Zauberstab gemeint, war und ist unsere Fee, die Berliner Illustratorin Felicitas Horst Schäfer, die unter vielem anderen auch die Cover und die Kacheln für Freigeistern macht. Und wenn vom Labor die Rede ist, dann geht es um die Labor-Atelier-Gemeinschaft in Frankfurt am Main, um die IllustratorInnen, AutorInnen, GrafikerInnen Anke Kuhl, Jörg Mühle, Natascha Flachowitsch, Philipp Wächter, Zuni und Kirsten von Zubinski, allesamt freiberuflich, allesamt Überflieger und bei Freigeistern längst bekannt. Bitte verzeiht uns also, wenn uns immer mal vor lauter Begeisterung die Rösser durchgegangen sind und wir im Szenesprech gelandet sind. Es war eben wie ein Klassentreffen, nur zu zweit und viel schöner. Und jetzt stelle ich mir vor, ihr seid alle auch dabei. Es war wie eine Bücher-Pyjama-Party, nur viel gemütlicher. Dunkel genug ist es dafür inzwischen ja schon nachmittags. Wir haben versucht, die Freiheit zu ergründen, sind bei der Kindheit gelandet und haben die Gesellschaft hinterfragt. Wir sind in Gedanken von Stock Betten und Sprungbrettern gehüpft, waren dem Lebensgefühl der Freiheit auf der Spur und haben uns den Begriff der Freiheit an die Fersen geheftet. Wir haben Wundertüten geöffnet und Rosinen aus unseren Köpfen gepflückt. Natürlich erzählt Sibylle Hein von ihrer Arbeit, von ihren diversen Künsten, von ihrem Tun und gelegentlich lassen. Wir haben geredet, nachgedacht und viel gelacht. Wir haben uns Bälle zugeworfen. Wir waren ganz Ohr und ganz Herz. Es war ein riesengroßes Vergnügen. Dass das so war, hat natürlich und vor allem mit Sibylle Hein zu tun, Kabarettistin, Illustratorin, Autorin, Grafikerin, die so viele Bilderbücher und Kinderbücher illustriert und Cover gemacht hat, dass ich sie hier unmöglich alle aufzählen kann. Unter anderem, ein paar will ich doch nennen, zu Texten von Martin Baltscheid, Amelie Fried, Cornelia Funke, Marjalina Lempke, Ursula Poznanski und zuletzt von Tanja Lieske. Wir sind die Weltklasse, auch darüber hatten wir bei Freigeistern schon gesprochen. Sibylle Hein hat eigene Bücher geschrieben und illustriert. Auf ihrer Buchbühne treten auf Prinzessin Knöpfchen, Prinz Schleimi, Prinz Bummel, Ruti Berg, außerdem Luca und Ludmilla, um nur einige zu nennen. Das Streiche-Strolche-Quatschbuch spricht Bände. Sibylle Hein hat Abenteuer-Musical hingelegt und ein großes Familienliederbuch. Halli, Hallo, Halunken heißt es. Natürlich mit eigener Musik, komponiert von Falk Effenberger, geschrieben und gesungen von Sibylle Hein und selbstredend von ihr illustriert. Sie entwirft Stoffmotive, sie macht einfach, das hat fast was von Punk. Immer ist was los. Wenn ich an Sibylle Hein denke, denke ich an bunte Pullis, Glitzerpullis, coole Röcke und souverän hochhackige Schuhe, sogar auf dem Kopfsteinpflaster in der Altstadt von Bologna. Ich denke an bunt lackierte Fingernägel und anderen Elan. Ich denke an Strandspaziergänge auf Irland, an Reden im Wind über Politik, Schreiben, Bücher machen. Ich denke an Quatschen und Quatschmachen und gelegentlich an Schweigen, an Plaudern und immer wieder eben an Lachen und an Genießen. Ich denke an große und kleine Runden mit tollen Frauen, intensiven Gesprächen, spannenden Themen und immer Leben im Atelier, Leben in der Bude. Irgendwann hat Sibylle Hein weniger illustriert und mehr geschrieben. Auch dafür hat sie sich die Freiheit genommen. Sie hat Erwachsenenromane wie Sorry for Our Abwesenheit oder Eure Leben lebt sie alle verfasst. In letzter Zeit illustriert sie wieder mehr, macht wieder mehr Bücher für Kinder, wie eben zuletzt das Buch Freiheit, du große Wundertüte, gerade im Verlag Fischer Sauerländer erschienen. Ich hab's, wie gesagt, im letzten Lesen und Lesen lassen vorgestellt. Ihr könnt es gern nachhören. Unter anderem habe ich da gesagt, verzeiht, wenn ich mich mal eben kurz selbst zitiere. Und so ist Freiheit, du große Wundertüte, auch und vor allem durch und durch ein Sibylle Hein-Buch. Unkonventionell im Zugang, zupackend, kraftvoll, großzügig, farbenfröhlich, fröhlich, selbst bei einem so ernsten Thema, spielerisch, mitreißend, einladend, nahbar, zugänglich. Wie es dazu gekommen ist, was Freiheit für Sibylle Hein heißt, was Freiheit für uns alle heißen kann, wie sie funktioniert oder eben ja gerade nicht, darüber und über vieles mehr werden wir gleich sprechen. Vorher gibt's an dieser Stelle das Freigeistern-Auftaktgedicht. Und weil Sibylle Hein ja Sibylle Hein ist das ein Song, ein Lied, nicht irgendeiner, sondern ihr Song zum Buch Freiheit, du große Wundertüte. Text und Gesang sind von Sibylle Hein, komponiert und arrangiert hat Falk Effenberger. Mehr Lieder für Große und Kleine findet ihr unter anderem auf der Website sibyllehein.com. Und jetzt Bühne frei.
Kann man Freiheit im Laden kaufen? Gibt es Freiheit als Brotaufstrich? Kann man sie von Bäumen pflücken? Nee, so funktioniert das nicht. Lässt sich Freiheit vom Arzt verschreiben? gibt es sie im Schlussverkauf. Kann man sie als Preis gewinnen, Dosen werfen, Staffellauf. Wohnt die Freiheit in Mauselöchern oder in Kartoffelsäcken? Brauchen wir eine Schatzkarte, um die Freiheit zu entdecken. Freiheit, große runde Tüte, wie findet man den Weg zu mir?
Wieso Weg und wieso finden? Ich bin doch schon immer hier.
Freiheit sitzt in deinem Herzen, Freiheit sitzt in deinem Po. Freiheit kribbelt in den Füßen, macht den Kopf ganz leicht und froh. Freiheit gibt's beim Fahrradflitzen, nackig in der Wanne sitzen. Freiheit heißt mit grünen Haaren zu den Großeltern zu fahren. Oma, Opa, Papagei, wer verliebt ist, fühlt sich frei. Freiheit meint auch Fehler machen, durch die Mathe Arbeit krachen. Freiheit, große runde Tüte, wie findet man den Weg zu dir?
Wieso Weg und wieso finden? Ich bin doch schon immer hier.
Freiheit, große runde Tüte, wie finden wir den Weg zu dir?
Wieso Weg und wieso finden? Ich bin doch schon immer hier.
Bei dir, bei dir. Ich bin doch schon immer hier. Bei dir, bei dir. Und natürlich bei dir. Bei dir, bei dir. Ich bin doch schon immer hier bei dir,
bei dir,
bei dir. Und natürlich bei dir, bei dir.
Ich bin schon immer hier bei dir und bei dir. Und jetzt ist Sibylle Hein hier bei mir, bei Freigeistern. Wie schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Sibylle.
Hallo Christine, wie toll, dass das so spontan geklappt hat.
Wir fangen, das weißt du, als Freigeistern-Hörerin wie immer mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Bist du bereit?
Ich bin bereit und ich weiß aber noch nichts. Überraschung.
Erste Frage, einfache Frage. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ah ja, stimmt, genau an die Frage erinnere ich mich. Ich war eine Vielleserin von Schrott vielleicht im Nachhinein. Also Schrott im Nachhinein bewertet. Ich habe wahnsinnig viele Comics gelesen, die flogen bei uns rum. Und mein Vater hatte, glaube ich, mal von irgendeinem Flohmarkt wirklich eine gigantische Kiste mit Donald Duck Heften mitgebracht. Ich würde mal sagen, das war so meine erste Leseerfahrung. Und irgendwann kamen dann Enid Blyton dazu. Also so bin ich hineingeraten in die große Bücherwelt.
Immer noch Schrott, würdest du sagen? Also Enid Blyton, nein.
Nein, das fand ich natürlich ganz faszinierend und rückblickend ganz interessant, dass ich ja auch, da kommen ja immer ganz viele Jungs auch drin vor, die dann am Ende die Fälle lösen und auch die großen Abenteuer bestehen. Aber das, da konnte ich mich gar nicht richtig dran erinnern. Ich habe mich immer mit allen Figuren identifiziert.
Gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn das nicht doch auch trotzdem alles meine Lieblingsbücher waren. Ich war versunken in Geschichten und dann war immer jedes Buch, was ich gelesen habe, in dem Moment mein Lieblingsbuch. Und sonst waren es vielleicht schon die, ich glaube, Unendliche Geschichte habe ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ich fand Die kindliche Kaiserin wahnsinnig faszinierend, weil ich irgendwie immer dachte, die spielt noch eine größere Rolle. Das hat sich am Ende gar nicht so richtig aufgelöst, aber ich fand die hatte was Mystisches. Aus meiner Sicht war die zu größeren Berufen und da erinnere ich mich dran.
Und gibt's umgekehrt ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Ich glaube auch Michael Ende Momo, Die grauen Männer, das hat mich auch erschreckt. Also die fand ich unheimlich und die gab's auch bei uns. Ich hatte das Gefühl, die erkenne ich wieder bei uns. Ich komme ja aus Salzgitter, aus so einem Stadtzusammenhang, wo es so ganz viele Menschen gibt, die mir auch undurchsichtig und irgendwie auch so ein bisschen fremdbestimmt erschienen. Und doch, diese grauen Männer, von denen, über die haben wir auch viel geredet in unserer Familie. Also die konnten wir Kinder uns alle, das waren irgendwie, Bösewichte ist ja das falsche Wort, sie hatten so eine unheimliche Präsenz und man hatte irgendwie Angst, dass sie plötzlich, die Wohnzimmertür geht auf und dann kommt ein grauer Mann rein, der hier auch in Salzgitter um die Ecke wohnt.
Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Oh weia, ich weiß es nicht, das sind viele. Also ich habe ganz viele tolle Bücher gelesen in den letzten Jahren. Ich merke, dass ich viel mehr Frauen lese als früher. Ah ja, ich glaube, Identity von Mithu Sanyal, finde ich, habe ich inzwischen, glaube ich, 3-mal gelesen, weil ich immer wieder faszinierend finde, wie sie diese schwierigen Identitätsthemen so lustig behandelt mit so einem Kabarettwitz und es immer wieder schafft, dass man irgendwie gerade denkt, aha, und dann dreht sie nochmal alles um und plötzlich stellt man seine eigenen Auffassungen über Identität in Frage. Man wird wirklich tief in dieses Thema und diese ganze Ambivalenz und die Schwierigkeit, es zu verhandeln, hineingerissen und es macht irrsinnig viel Spaß.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Was habe ich denn nicht zu Ende gelesen? Ich glaube, ganz viele Sachbücher, wo mich das Thema interessiert. Und dann ist es natürlich schon eine andere Art, sich auf so Gedanken einzulassen. Ich glaube tatsächlich Triggerpunkte von Steffen Mau, da bin ich einfach. Das hat mich einfach irgendwann wirklich überfordert, auch mit seinen Zahlen und Statistiken, obwohl ich das Thema und in Podcasts zusammengefasst dann von Steffen Mau total spannend fand.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Oh, das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, am Ende die Bücher, die ich dann nicht gelesen habe, wollte ich auch nicht lesen. Da gibt es jetzt nicht so den einen ganz großen, das eine große Visionsbuch. Vielleicht viele amerikanische Schriftsteller, wo ich dann irgendwann dachte, naja, jetzt muss ich sie auch nicht mehr lesen.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Verdammt, kalt erwischt.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ja, natürlich von allen IllustratorInnen, die im Labor sitzen. Und zwar auch gerne doppelt und aus verschiedenen, also sozusagen meine verschiedenen Identitäten aufgegriffen. Ach, es gibt viele. Ich finde Fee toll.
Unsere Fee, darf ich jetzt mal mit allem Stolz sagen.
Ja, genau. Unsere Fee. Aber im Labor sitzen ja schon so viele. Also wenn die das machen würden, das wär mir schon Ehre genug.
Und auch alle. Anke Kuhl, Philipp Wächter, Jörg Mühle, Mann oder Frau, egal, Hauptsache Labor. Egal.
Vielleicht auch zusammen in diesen lustigen Bildern, die wir als Kinder immer gemacht haben. Kennst du das? Einer fängt an mit der also mit dem Kopf, der andere zeichnet dann die Brust und der Rest den Unterkörper. Das würde mich auch
Und die Schuhe nicht zu vergessen.
Und die Schuhe nicht zu vergessen.
In deinem Fall besonders.
Ja, stimmt, richtig.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung? Nur für dich allein.
Tja, auch vielleicht wieder Mithu Sanyal, aber ich finde natürlich auch die Autorin von Vernon Subutex, das ist, die finde ich auch großartig, Dispunkt. Vielleicht auch sowas wie Thomas Mann, einfach mal um zu gucken, ob der wirklich so schräg war, wie immer alle Biografen behaupten. Robert Gernhardt hätte ich zum Beispiel auch gerne in der Lesung gehabt. Doch, fällt Otto Walkes noch unter Literat? Nee. Und ich glaube, ich ist einen irgendwann mal rausgewachsen. Ich bin heute, glaube ich, nicht mehr ganz so Fan, aber früher hat er, glaube ich, sehr stark auch geprägt meinen Sinn für Humor.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Meine Mutter war ein riesiger Fan von Georgette Heyer Büchern. Ich glaube, das kennt heute keine Sau mehr. Die lese ich immer noch gerne und seit wir, wir haben irgendwann mal das Elternhaus von uns ausgeräumt, da habe ich die alle in Sicherheit gebracht und meine Schwester und ich haben uns tatsächlich darum gestritten, wer welche alten Bände mitnehmen kann. Gott, es ist ein bisschen, es sind Schmonzetten, die spielen irgendwie Ende des 18. Jahrhunderts und trotzdem sehr humorvoll geschrieben. Ich finde, es sind für die frühe Zeit, ich glaube, es wurde in den 60er Jahren geschrieben, erstaunlich wache Frauenbilder. Und für mich hat das ganz viel von gemütlicher Jugenderinnerung. Wir haben die einfach zu dritt gelesen, meine Mutter, meine Schwester und ich, und haben uns die Inhalte erzählt. Und das ist so ein Guilty Pleasure.
Boah, vor allen Dingen klingt es nach Pleasure, ist ja wunderschön. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Auweia. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Titel ändert sich von Woche zu Woche in dieser bewegten Zeit und vielleicht auch in unserer Altersphase. Es geht mir ja schon so, dass man fällt ja gerade so ein bisschen aus so einem alten Selbstverständnis raus. Sollen wir jetzt kurz nochmal sagen, welche Altersphase wir sind, Christine? Wir sind ja so rund um die 50, Anfang.
Du schmeichelst mir, aber wenn auf dich trifft es absolut zu. Also, genau.
Ja.
Ich habe früher den 50-Jährigen immer gemeinerweise Hälfte des Lebens von Friedrich Hölderlin aufs Auge gedrückt.
Halbes Jahrhundert, sagt meine Schwester, meine Tochter. Ja. Meine Schwester aber auch, die ist ein bisschen jünger als ich, wirklich nur 3 Jahre, aber es ist ein großes Thema. Es ist ihr, glaube ich, eine große Freude, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich die ältere Schwester bin. Aber ist ja auch klar, sie ist die jüngere Weste. Ein Leben lang war das doof für sie und jetzt kann sie endlich mal den Hebel umdrehen.
Ist das für dich tatsächlich ein Thema?
Ich glaube, gar nicht nur das körperliche Altern, sondern schon, dass sich vieles verändert. Ja, die Kinder werden erwachsen, die Eltern verschwinden langsam. Also ich finde, das ist eine Zeit mit sehr, sehr vielen Abschieden. Und wir haben, glaube ich, in einem anderen Kontext mal drüber gesprochen. Unsere Gesellschaft ist nicht so richtig gut darin, mit Abschieden locker umzugehen. Ich finde das spannend und es ist noch eine Herausforderung. Aber ich glaube, aus dem Grund könnte ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt das Buch.
Auweia ist nicht der Titel.
Nee, vielleicht tatsächlich dieses Sorry for our Abwesenheit. Wenn man jetzt hier ein feministisches Gespräch führen wollte, wir haben ja auch zum Beispiel vieles erst spät verstanden, ja, wie stark wir eben doch auch noch von alten Rollenbildern geprägt worden sind. Und also auch das hätte ich alles gerne schon mal früher auch in meinem Werk verarbeitet. Also es sind so viele Sachen, wo ich mich manchmal wundere, Mensch, irre, was für eine spannende und aber auch fordernde Zeit. Ja. Das sind doch die Anfang 50er.
Ja, unbedingt. Und jetzt in dem Kontext der aktuellen Zeit ja allemal. Ja. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Diese ganzen schlauen Denker, die wir gerade haben, da fallen mir aber viele ein, dass die alle vielleicht auch zumindest ihre Themen für Kinder verpacken sollten. Ja, das ist dann so ein Steffen Mau oder ich finde auch so eine Claudia Major, die alle so große Themen haben zum Beispiel. Ne, warum gibt es den Frieden manchmal nur durch Krieg? Das ist ja ein wahnsinnig ambivalent kompliziertes Thema. Und ich finde, es gibt gerade so viele, so Florence Gaub, die über die Zukunft nachdenkt, die mich total beeindrucken und wo ich eben mir wünschen würde, dass es diese Themen so ein bisschen runtergebrochen, dass die schon in so ein Kinderleben finden, dass man sich schon früh mit solchen, also Herausforderungen gar nicht nur als Herausforderungen erlebt, sondern dass es irgendwie Menschen gibt, die sagen, Mensch, das sind auch ganz tolle Themen, beschäftigt euch damit und die das mit so einem Kinderleben schon verbinden können.
Das ist ja, glaube ich, was ganz Wichtiges, was du da sagst, mit dem Kinderleben verbinden, weil sonst könnte das ja auch was Bedrohliches haben, ja. Davon gibt's übrigens zuhauf Kinderbücher, dass man denen mehr oder weniger implizit unterjubelt. Tja, wir haben es jetzt leider verbockt, ob es das Klima ist, ob es der Umgang untereinander ist, Thema Rassismus, Thema Antisemitismus. Aber ihr könnt's jetzt alle besser machen. Das ist ja eine Zumutung. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber das als Möglichkeitsraum zu öffnen und zu sagen, die Welt wäre weiter, freier, positiver, wenn wir nicht noch in diesen Rollen und so weiter denken würden, das wäre echt eine Aufgabe.
Ja, und es macht auch Spaß, für diese Probleme Lösungen zu finden. Also das ist ein bisschen wie so eine kleine Abenteuergeschichte oder eine Knobelei. Das stimmt. Und du hast total recht, Christine. Das hat mich auch gestört, so ein bisschen an diesen ganzen, wie nennt man sie eigentlich, diese Bücher, diese Ratgeberbücher, ja, die sich dann auch wieder mit dem Körperbild befassen. Also ich finde die alle wahnsinnig wichtig, aber für mich ist es in den letzten Jahren so ein bisschen zu einer Modemasche geworden, die auch gut funktioniert, die aber, finde ich, in so Kinderzimmer auch ganz stark, ich finde, so ein Wohlstandsgefühl von besserem Leben hineinträgt, was dann, finde ich, glaube ich, für die wahren Probleme, die jetzt unsere Gesellschaft hat, meiner Meinung trotzdem eventuell untergeordnete Rollen spielt. Es ist auch wichtig, ich will das überhaupt nicht kleinreden, das sind ganz, ganz tolle Bücher und trotzdem fehlen mir so ein bisschen gesellschaftspolitische Themen im Kinderbuch und vielleicht eben auch die Auseinandersetzung damit, wie kriegt man es eben in diese Kinderwelt getragen.
Nehmen wir jetzt mal das Thema, was leider traurigerweise unglaublich aktuell ist, das Thema Krieg.
Ja.
Also wenn ich das ernst meine, das ins Kinderzimmer bringen zu wollen, dann muss ich mich, finde ich, fragen, warum und wie? Also will ich die Kinder wappnen? Will ich sie sensibilisieren? Will ich sie aufklären? Erschrecke ich sie einfach nur oder hat es einfach sowieso mit ihrer Wirklichkeit so gar nichts zu tun, dass es sie auch nicht erreicht? Und es ist eine große Herausforderung. Also manche waren so abstrakt, dass ich so dachte, das glaube ich nie im Leben, dass es irgendein Kind erreicht, weil es so abgehoben und damit vage und irgendwo auch austauschbar bleibt.
Und das finde ich aber auch total klar, dass es noch so ist, weil wir merken ja alle, diese Themen überfordern uns selbst auch. Und dann finde ich dafür eine Sprache zu finden, die, also wenn wir selber nicht so richtig wissen, wie gehen wir mit dem Thema um, wie sprechen wir darüber, was sind jetzt wirklich die Punkte, mit denen wir uns beschäftigen können, auf eine Art, dass wir es wirklich auch weiterentwickeln können, dann ist es natürlich noch mal schwieriger, es für Kinder runterzubrechen. Trotzdem finde ich es wichtig und ich finde halt die Versuche auch wichtig. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn dann dabei erstmal Bücher rauskommen, die so ein bisschen sperrig sind, weil ich glaube, dass das alles der Weg ist, dann vielleicht zu einem Buch, was aber trotzdem so leicht, klingt jetzt komisch in dem Zusammenhang, aber am Ende trotzdem, der das, also ein Buch, das das schafft, solche großen Themen, ja, also so zu machen, dass Kinder was damit anfangen können. Ich glaube aber, es umgibt ja Kinder sowieso. Ja, die kriegen ja mit, es geht um Krieg. Die kriegen mit, es geht um auch um die Ängste ihrer Eltern und die Überforderung ihrer Eltern. Also es ist ja sozusagen auch durch Social Media viel mehr als noch in den ganzen Jahren davor, dass Kinder eben nicht mehr geschützt in ihren Kinderzimmern sitzen können. Wir glauben das manchmal. Ich finde es einen ganz tollen Spruch, ich weiß gar nicht, wer ihn gesagt hat, dass wir gleichzeitig versuchen, es gibt eine Überbehütetheit in der Familie, aber eine Verwahrlosung sozusagen, eine immer größer werdende Unkontrolliertheit, was sozusagen das Eindringen der Außenwelt angeht. Und dass diese beiden Sachen auch immer weiter auseinanderklaffen, dass man auf, dass sozusagen diese überfordernde Welt auf Kinder stößt, die so behütet sind, dass sie damit noch viel, viel schwieriger, also schwerer umgehen können und vielleicht dann auch noch weniger in der Lage sind, einfach ja, sich den Problemen anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Also auch dafür finde ich es wichtig. Also das geht nicht nur darum, die Welt zu verstehen, sondern auch wirklich dann eine Lust zu haben, Verantwortung zu übernehmen.
Und sozusagen trotzdem weiterzumachen, in eine Zukunft zu schauen und die auch als eigene Zukunft wahrzunehmen. Jetzt hast du ja nun gerade ein Buch, ein Bilderbuch geschrieben, was genau sowas aufmacht. Das heißt Freiheit, du große Wundertüte. Und allein der Titel spricht Bände für Kinder ab 3 Jahren. Du hast die Texte geschrieben. Und
finde ich zu früh übrigens, wenn ich mal eine kleine Kritik am Verlag äußern darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Also, aber trotzdem für bekennend kleine Kinder. Mhm. Du hast den Text geschrieben und illustriert. Und Freiheit ist jetzt auch so ein wirklich abstrakter Begriff. Viel benutzt, viel missbraucht. Ein großer, großer Wert, der vielleicht heute auch immer uns in der Vorstellung kostbarer ist. Aber was jetzt diese Freiheit ist und was sie meint, das Kindern zu erzählen, ist schon eine Herausforderung. Wie hast du dich dem denn angenähert?
Mir war eben klar, dass das ein abstraktes Wort ist für viele, für mich selbst aber eigentlich gar nicht. Und es ist ein Wort, was irgendwie viel benutzt und auch ausgenutzt wird und jeder möchte es für sich vereinnahmen. Und ich glaube, trotzdem ist dieses Freiheitsgefühl ein wichtiges Gefühl für so viele große Sachen, für Vertrauen, für Verantwortung, für sich selbst begegnen und entdecken, die Welt zu verstehen, für Forschungsdrang. Also es ist für mich so wesentlich für all das, was auch eine offene, demokratische Gesellschaft ausmacht, eine diverse Gesellschaft ausmacht vor allen Dingen. Wir haben jetzt das Gefühl, diese offenen Gesellschaften, nicht nur bei uns in Europa und überall auf der Welt, sind immer mehr bedroht. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen zu sagen, okay, aber deswegen müssen wir unsere Kinder mitnehmen und denen ein Gefühl dafür geben, was wir alles schon geschafft haben und was eben die Grundpfeiler dieser offenen Gesellschaften sind. Also da könnte man ja jetzt noch andere große Begriffe auch finden. Gleichzeitig hatte ich eben das Gefühl, und in deinem Leben war es ja auch immer wahnsinnig wichtig. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen von linkeren Eltern, die da auch in diese Dorfgemeinschaft von Anfang an nicht richtig reingepasst haben. Und wir sind immer so ein bisschen angestoßen und es gab immer so ganz offizielle Anforderungen. Man musste den Pfarrer grüßen und man durfte keine löchrigen Sachen tragen und zu alten Menschen immer sehr nett sein, was selbstverständlich ist, aber was natürlich auch heißt, nicht die eigene Meinung sagen und sozusagen in eine Dorfschablone passen. Ich selber als Kind habe früh gemerkt, ja, dass ich mich daran reibe, dass ich manchmal mich davon auch eingeschränkt fühle. Und ich glaube, gab es immer schon so ein bisschen ganz viele verrückte Rosinen in meinem Kopf, von denen ich wollte, dass die auch mitmachen dürfen. Also, dass die auch gesehen werden dürfen. Ich die auch einfach rausschmeißen kann. Und es gibt so eine gesellschaftspolitische Sehnsucht, dieses Thema zu verorten im Kinderzimmern und ihnen das vom Sockel zu stoßen und so ein bisschen anschaulicher zu machen. Und dann aber auch dieser ganz persönliche Ansatz, weil eben für mich Freiheit immer ein sehr greifbares und sehr lebendiges Gefühl auch war. Ich meine, der Beruf, den ich mache, ja, den kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich auch so ein bisschen, ja, freier unterwegs ist, weil er natürlich auch schwierig ist und auf der anderen Seite einem aber wahnsinnig viele Möglichkeiten lässt, Christine, wie du ja auch weißt.
Ja. Und dann hast du 10 gesammelt, Sätze gesammelt, Bilder. Was war denn zuerst? Du bist ja nun beides, Illustratorin und Autorin.
Ja, ich habe einfach überlegt, wo begegnet einem Freiheit und was ist das Komplizierte an Freiheit? Und dann tatsächlich wirklich auch so aus diesem ganz Kleinen, also das so Freiheitsorte, ja, mit denen Kinder dann auch ganz viel anfangen kann. Ein Bild ist übrigens rausgefallen, fällt mir jetzt gerade ein. Also weil ich finde ja, Freiheit kribbelt ja ganz früh in so Kinderfüßen. Ja, also im Grunde sind wir ja in diesen Babybetten eingesperrt, ja, und wir können nicht laufen, wir können uns nicht bewegen. Und ich erinnere mich, glaube ich, bei mir selbst, aber vor allen Dingen natürlich bei meinen eigenen Kindern, dass die das wahnsinnig gemacht hat. Ja, diese Bewegungslosigkeit, dieses Nichtskönnen, aber das Gefühl zu haben, draußen ist die Welt ganz bunt und verrückt und ich muss aus diesem Pampers-Körper raus, ausbrechen oder mindestens aus meinem Gitterbett. Und dann fängt man ja schon an, im Grunde Ideen zu entwickeln. Ich glaube, so ein Freiheitsdrang ist ja auch der Antrieb für Mut, für Einfallsreichtum, für Abenteuerlust. Und ich weiß noch genau, wie mein Sohn, der hat halt immer seine Schnuller aus dem Bett geschmissen und dann kam er nicht hinterher und irgendwann hat er sich aus seinen ganzen Kissen in seinem Gitterbett, hat er sich einen Turm gebaut und hat dann als sein erstes Gefängnis hinter sich gelassen.
Wie kam er auf der anderen Seite an?
Ja, ich glaube mit Pampers und diesem ganzen, was die so drauf, und die sind ja so speckig. Also wir waren nur erstaunt, dass er plötzlich auf der anderen Seite war mit seinen 5 Schnullern. Da habe ich einfach überlegt, okay, wo begegnet mir Freiheit in meinem Leben? Wo begegnet sie einem im gesellschaftspolitischen Kontext? Was sind natürlich im Moment auch echt die Herausforderungen von Freiheit? Ja, siehe den Ukraine-Krieg. Oder einfach, ich meine, das muss man natürlich auch sagen, wir in unseren westlichen Ländern, in Ländern mit Wohlstand, können uns Freiheit auch leisten. Wir können überhaupt über Freiheit ganz, ganz anders nachdenken, wenn du erstmal dein Essen verdienen muss oder das auch gar nicht hast, dann ist natürlich dein Blick auf Freiheit auch wieder ein ganz anderer. Also auch das da so ein bisschen reinzubringen, das fand ich einfach spannend und dann so sind die zusammengekommen.
Und welches ist rausgeflogen, welches Bild?
Das erste, nämlich Freiheit kribbelt schon ganz früh in deinen Füßen.
Oh!
Naja, weil warum? Bücher sind ja immer, du weißt ja, es gibt eine gewisse Anzahl an für den Druckbogen und dann hätte man gleich wieder 4 oder 6 Seiten mehr machen müssen. Ich vergesse das immer wieder. Jetzt fängt es an mit Freiheit spürst du am Boden. Dann kommt dieses Kind, was sozusagen diesen Ganzkörperbadeanzug hat, ne, sozusagen aus dem muslimischen, also sozusagen, weil es sich nicht mehr Körper zeigen kann und was dann über den am Zehner an seinen 3 Brüdern vorbei flitzt und ins Wasser springt.
Und vor allen Dingen vom Zehner. Ich zumindest für mich, ich bin noch in meinem ganzen Leben nicht vom Zehner gesprungen und werde das auch unter Garantie nie tun. Also es hat ja auch was Freiheit im Sinne von, ich nehme jetzt Anlauf und springe über eine mögliche Angst hinweg. Auch sowas ist ja durchaus drin. Also ich finde, die sind ja auch so gemacht, dass man sich selber die Bilder von dir jetzt und die Sätze und die Szenen, dass man sich das selber weitererzählen kann.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das Verrückte an Freiheit. Man sieht einen Moment, aber da gehört ganz viel dazu. Ja, vielleicht auch den Mut, sich zu überwinden, den Mut, sich vorher mit seinen Brüdern auseinandergesetzt zu haben, ob man das überhaupt machen darf, wenn man dann aus einer Familie kommt, die vielleicht auch sozusagen noch andere Vorstellungen hat, was Mädchen und ja was Jungs dürfen. Also der Freiheitsmoment, dem geht ja sowieso immer ganz viel voraus. Und ich glaube, Freiheit ist eben auch was, was man lernen muss, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzen muss.
Und kann.
Ja, schön, wenn man ja hoffentlich kann. Hm.
Jetzt hast du vorhin gesagt, 3 Jahre sei zu früh. Mhm. Warum meinst du, ist es zu früh? Oder ab wann würdest du sagen, macht Freiheit, du große Wundertüte, Sinn?
Ich würde sagen, das macht Sinn ab Ende Kindergarten und ich mache jetzt da viele Lesungen mit. 1., 2., 3. Klasse kann man da auch wunderbar noch drüber sprechen. Ich lese ja so viel, dass ich das toll finde, wie so Entwicklungs- oder man sehr stark inzwischen mitbekommen hat, wann so Entwicklungsstufen stattfinden. Und ich finde so Ironie und dann auch wirklich Sachen weiterzuspinnen, dazu braucht man ja einen eigenen Erfahrungshorizont. Ja, und man muss auch sozusagen selber schon ein bisschen Freiheit erlebt haben. Ja, und wenn man jetzt als sehr kleines Kindergartenkind eben noch natürlich auch sehr eingebunden ist in dieses Leben, was Eltern dir zur Verfügung stellen. Ich glaube, da braucht man schon so ein bisschen Abstraktions- und so ein bisschen philosophischen Geist. Und ich finde, der entwickelt sich ein bisschen später. Und ich merke auch in den Lesungen, dass die richtig Spaß machen, eigentlich ab erste, zweite Klasse. Und dass dann auch wirklich ein riesiges Interesse daran ist. Weil natürlich, Kinder sind noch viel freier als wir. Die haben ja diese ganzen Regeln und diese ganzen Ängste und all das haben die ja noch gar nicht im Kopf.
Und die Schubladen und die Normen, sagt denen nichts. Ja. Kommen die dann auch mit eigenen Bildern?
Also total. Also erstmal habe ich ja von Kindern gelernt, dass nämlich vom Zehner springen. Und das wissen die in der ersten Klasse, darf man erst ab 12. Ja, das ist ja gemein, dass das da drin ist. Das war mir ganz peinlich. Aber es ist wirklich so, man darf das erst ab 12. Die wissen ganz viel. Und wenn man sich dann mit denen über Freiheit unterhält, merken die auch, wo es in ihrem Leben Einschränkungen gibt, die sie gerne überwinden wollen. Oder man kommt ganz schnell darauf, dass Freiheit wirklich was mit Mut zu tun hat. Und auch mit vielleicht mit Zusammenarbeiten, ja, dass man sich sozusagen Anregungen holen muss oder auch mit Nachahmen, ja, dass man manchmal sieht, das Kind, das ist jetzt wirklich schon vom Dreier immerhin gesprungen und die war anschließend ganz glücklich und es ist nichts passiert. Also dass natürlich Freiheit auch der Abenteuergeist der anderen immer ist und es macht einfach ganz viel Spaß, da Kindern so einen Floh ins Ohr zu nutzen oder ins Herz.
Hast du ein Lieblingsbild beziehungsweise eine Lieblingsszene?
Ich glaube, was für mich so ein bisschen die Essenz war und auch eins der ersten Bilder war dieses Freiheit riecht nach Schweiß und Käsefüßen, weil das ist schon auch so eine erste Kindheitserinnerung von mir, wo man in seinem Kinderzimmer Tür zugemacht und möglichst noch eine Kiste davor geschoben hat, komplett durchgedreht ist, ohne die Augen der Erwachsenen. Und ich weiß noch, dass wir zum Beispiel, wir hatten so ein Doppelbett und wir durften es nicht, hat aber sau viel Spaß gemacht. Wir hatten Matratzen, ganz viele Matratzen, alle Matratzen aus dem Doppelbett, auch aus dem Bett rausgeholt und dann einen riesigen Verkleidesack, auch ganz viel Stoff. Das haben wir auf den Haufen gemacht und dann haben wir Luftrollen. Wahrscheinlich war es mega gefährlich. Haben wir vom Hochbett in diesen Matratzenberg gemacht. Und ich weiß, in diesem Kinderzimmer, da habe ich die ersten großen Momente absoluter Freiheit erlebt.
Das ist sehr wunderschön.
Und meine Mutter immer, Willenis, was macht ihr da? Nichts.
Rums. Herrlich. Und du nennst es ja nun Freiheit, du große Wundertüte. Ich habe mal nachgeguckt, was eine Wundertüte ist. Hast du dich daran orientiert? Also an diesem, also das konnte man ja kaufen, ja, so eine kleine Tüte mit Überraschungen drin. War das die Idee oder weil du es einfach so wundervoll, wie du es jetzt beschreibst, die Freiheit eben auch findest?
Also das war auf jeden Fall, die Wundertüte war für mich als Kind auch immer so ein verheißungsvolles Ding. Es gab einen einzigen Dorfladen bei uns, Detban, Herr Detban, und der hatte diese Wundertüten. Und die kosteten damals, glaube ich, 20 Groschen, ne?
Pfennige, genau. Also in Süddeutschland hieß Pfennig. Das waren übrigens die großen, die ich nachgelesen habe. Die kleinen haben 10 Pfennig gekostet.
Ja, echt? Ja, genau. Und ich fand es aufregend, weil man wusste ja nie genau, was drin ist. Das ist, glaube ich, und das ist ja bei Freiheit auch so. Du weißt nicht genau, was drin ist, aber es könnte was ganz Tolles, Anregendes drin sein, was dich dann weiterbringt. Und manches war auch drin, das weiß ich noch, was man nicht verstanden hat. Weißt du noch, was eine Maultrommel ist?
Ich weiß es bis heute nicht, ehrlich gesagt.
Also ein Nachbarskind von uns, der hatte in seiner Wundertüte eine Maultrommel. Das ist, glaube ich, so ein kleines Musikinstrument, ja. So ein gebogener Draht. Und wenn man das gut kann, dann kann man damit wirklich ganz lustige Geräusche machen. Und Thorsten Thunert hatte diese Maultrommel. Und ich glaube, und wir haben ihn alle geliebt für dieses Ding. Und es war eben, glaube ich, auch so ein Gefühl, du weißt nicht, was drin ist, aber vielleicht bringt es den Tag in eine ganz andere Richtung. Es waren auch kleine Schatzkarten drin zum Beispiel. Und so Stifte, mit denen man was zeichnen konnte. Es war so ein winziger Kreisel drin. Ich glaube, das erste Mal Glitzer war ja damals noch gar nicht so berühmt, aber der glitzerte, glaube ich. Und stimmt, ich erinnere mich daran. Und dann war noch so ein kleines Döschen drin, da konnte man sich weiße Farbe ins Gesicht schminken. Das waren schon richtig coole Sachen, oder?
Für 20 Pfennig nicht zu fassen. Nee, das ist wirklich toll. Das ist ja so wie Kombination mehrmals zum Kaugummiautomaten. Und da kam ganz oft nur klebriges Kaugummi raus und die Püppchen blieben drin.
Ganz genau. Und was haben wir da für unser
Taschengeld rausgefeuert?
Oder die blöden Überraschungseier dann eigentlich, oder?
Ja, ein klar.
Ein so Ding drin.
Ja. Mit der Freiheit, wenn du die so schilderst jetzt so, dann kriegt man ja, also ich spüre das Kribbeln und denk so, ja genau, das ist Freiheit. Und es ist so erfahrbar und nachvollziehbar. Man kann es begreifen tatsächlich. War der Wunsch, das jetzt so in den politischen Kontext zu stellen, auch da? Oder ging es dir eigentlich so um das Lebensgefühl Freiheit?
Nee, also das war sogar eigentlich der Ursprungsgrund, das in einen politischen Kontext zu stellen, weil ich wirklich finde, dass wir unsere Kinder mitnehmen müssen. Ja, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass irgendwie alle in einer Demokratie leben wollen. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Werte, an die wir glauben und die wir wichtig finden für unser Zusammenleben, auch weitergetragen werden. Und deswegen bin ich im Moment, ich habe ja lange Zeit, wie du weißt, gar kein Kinderbuch gemacht. Ich bin total angefixt. Meine alte Kabarettseele ist total angefixt, eben ja Bücher zu machen, wo ich versuche. Also es ist ja wirklich immer eine Suche. Ja, wir haben eben drüber gesprochen, so viele Themen lassen sich echt schwer vielleicht für Kinder erzählen, aber wo ich eben das sehr, sehr wichtig finde, dass wir wieder alle darauf gucken, dass Bücher unsere Kinder auch mitnehmen in diese komplizierte Welt.
Und dort begleiten.
Ja. Und ihnen trotzdem Spaß machen. Ja. Also, dass man das Komplizierte trotzdem lustig und leicht erzählt.
Ja. Das kann man immer so schlecht fragen, aber du hast ja diese Fähigkeit. Das fängt, finde ich, mit deinen Figuren an, was die alles machen. Ich verstehe jetzt, wenn ihr Luftrollen vom Stockbett gemacht habt, dann ahne ich, woher die Dynamik auf deinen Bildern kommt. Es ist die Farbigkeit, es sind aber halt auch die Texte. Es ist witzig. Du hast gerade schon deine Komödianten- und Kabarettseele angesprochen. Die ist, Entschuldigung, schon ein bisschen älter, oder? Ja, damit, das war der Anfang deines Künstlerlebens, oder?
Ja, naja, älter. Ich habe es wirklich gemacht, bis das erste Kind kam. Und dann bist du ja als Kabarettistin echt wahnsinnig viel unterwegs. Und zwar immer dann, wenn sich alle anderen Eltern auf dem Markt treffen und mal erzählen, wie kompliziert die Woche war. Das war wirklich das Ende. Aber bis dahin war ich lange, lange, jede Woche wahnsinnig viel unterwegs in den ganzen Kleinstädten unserer Republik.
Hast gesungen?
Genau, wir haben gesungen. Ich habe einen Pianisten, mit dem ich auch heute immer noch die ganzen Lieder mache. Auch zu Freiheit haben wir ja jetzt ein Lied oder mehrere Lieder komponiert. Falk Effenberger, großartiger Komponist. Dieses Kabarettistische fließt bei mir auch, wenn es irgendwie geht, auch immer noch in die Bücher ein, weil ich zum Beispiel auch da finde, das ist eine ganz tolle Art, auch auf Lesungen, also nochmal eine andere Ebene näher herzustellen. Ja, wenn man da so ein Lied singt und dazu eine Musik ist, dann ist das eben auch nochmal, spiegelt das ein Thema auch nochmal anders, als wenn man nur das Buch vorliest.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast lange keine Kinderbücher mehr gemacht. Als ich dich kennenlernte, noch nicht als Mensch in Persona, sondern wirklich dich als Künstlerin, da warst du mit meiner Wahrnehmung überall. Du hast wahnsinnig viel illustriert. Du hast eigenes angemacht. Du hast auch in so vielen verschiedenen Verlagen illustriert.
Was immer eine finanzielle Frage ist. Das ist eigentlich ein spannendes Thema. Ja. Das müsste man mal echt in größerer Runde besprechen. Weil ich finde, da ist von Verlagsseite, oder du kennst das auch als Freischaffende, du hast nicht mehr wie früher die Auflagen von dem Helmer Heine. Ja? Sondern die sind wirklich geschrumpft. Und wenn du davon leben willst, geht das gar nicht anders, als dass du in verschiedenen Verlagen Bücher machst. Denn selbst ein Verlag, der dir sehr gewogen ist, will nicht jedes Jahr ein Buch von Sibylle Hein machen. Und das finde ich manchmal so ein bisschen erstaunlich, dass Verlage sozusagen, die wissen das ja, aber auch eine Exklusivität sich wünschen oder einfordern, machen sie gar nicht. Also das führt dazu, dass, glaube ich, jeder, der selber sich von diesem Beruf ernähren will und nicht irgendwo einen reichen Mann sitzen hat, der muss einfach bei mehreren Verlagen Eisen im Feuer haben, wenn es klappt.
Und das ist der entscheidende Zusatz, wenn es klappt, weil das ist ja die andere Seite, dass die verschiedensten Verlage sagen, ja, die wollen wir, die Sibylle Hein soll das machen. Also das weiß ich, das hat mich damals also wirklich sehr beeindruckt. Du hast ja auch einen Geschichtenkoffer von mir mal illustriert. Ja. Lang, lang ist her, den Weihnachtsgeschichtenkoffer. Wo man etwas boshaft sagen kann, Weihnachten geht immer. Nachdem die schönen Glücksgeschichtenkoffer und so weiter es nicht ganz so leicht hatten. Aber der Weihnachtsgeschichtenkoffer ging richtig gut. Wahrscheinlich ganz an deinen Bildern. Und dann bist du aber, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie dieser Weg war. Aber ich weiß, dass ich dachte, oh, wo ist sie denn? Dann hast du geschrieben.
Ja, Also ich hatte wirklich auch Glück, das muss man sagen. Ich bin ja da reingeraten in diese ganze Illustrationsszene. Also ich habe das sehr, sehr gern gemacht. Ich habe es ja auch studiert. Und ich hatte aber das Glück, dass ich mein erstes Buch im Grunde eins für Cornelia Funke war. Ja. Also das war, muss man schon sagen, im Nachhinein bestimmt auch eine Eintrittskarte. Und dann diese jetzt 700 Jahre alte und inzwischen komplett verstaubte Zeitedition, wo ich ja dann die Cover gemacht habe. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und also erstmal hat es mich sehr schnell auch, glaube ich, in so eine Professionalität gezwungen. Ja, ich habe da echt viel gelernt. Ich musste den Arsch zusammenkneifen, dass ich das alles auf die Reihe kriege. Aber es hat mich halt auch festgelegt. Und zwar hat es mich festgelegt auf eine Art, im Nachhinein, und das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich oder blöd klingen, auf so ein niedliche Tiere mit einem kleinen Witz, gutbürgerliches Kinderbuch. Also das habe ich das konnte ich echt im Fließband machen. Ja, ich hatte so viel Coveranfragen und das war toll und ich war jung und brauchte das Geld. Aber du merkst halt, ich bin ja selber ein sehr inhaltlicher Mensch und am Ende hat mich das echt gelangweilt. Also ich konnte meine eigenen Zeichnungen nicht mehr sehen und ich brauchte einfach die Pause. Und was noch dazu kommt, das habe ich auch ganz spät verstanden, ich bin in dieses Fantastische gekommen. Ich habe Tiere gezeichnet, ich habe Prinzessinnen gezeichnet, ich habe Zauberer gezeichnet. Fantastische Welt. Das ist aber eigentlich inhaltlich überhaupt nicht das. Also Kabarett ist ja sehr gesellschaftskritisch. Er springt nicht irgendwie ein lustiger Hund oder ein niedliches Eichhörnchen über die Bühne. Gar nicht das, was mich interessiert hat. Und irgendwie bin ich nicht rausgekommen und ich habe das auch nicht gesehen. Ich habe das wirklich erst im Nachhinein verstanden, dass ich mich da so ein bisschen in so eine gemütliche Zwangsjacke verfrachtet hatte.
Aus der du dich dann befreit hast und auch angefangen hast, für Erwachsene zu schreiben. Vor allen Dingen für Frauen, würde ich sagen, ne?
Das ist genau immer schwierig, weil Frauen drin.
Ja, es ist eigentlich
ein Unding.
Wir haben unter anderem gesagt, es gibt Frauenromane. Wieso gibt es eigentlich keine Männerromane? Weil die nicht lesen? Oder ich würde ja behaupten, weil schon der Frauenroman ist auch schon gleich wieder drei Stufen unter der richtigen Literatur. Und der englische Begriff ist sehr viel ehrlicher. Der heißt nämlich Chicklit. Und spätestens da weiß man, dass das eigentlich nicht geht. Aber ja, es gibt den Begriff der Frauenliteratur. Und ja, Frauen sind die Protagonistinnen. Und es interessiert, was diese Frauen umtreibt.
Vielleicht braucht es auch. Ich finde den Begriff immer so schwierig. Ich habe ihn auch lange Zeit benutzt. Ich finde eben, du hast halt total recht, deswegen sage ich immer, es sind Gesellschaftsromane. Das letzte ist auf jeden Fall für mich definitiv ein Gesellschaftsroman und kein Frauenroman. Aber wie das so ist, also da komme ich jetzt nochmal zurück an meine frühe Leseerfahrung endet pleiten. Mhm. Ich glaube, wir Frauen haben ja gelernt, uns wirklich mit jeder Figur zu identifizieren, weil es gab ja nur Jungs, ja? Vielleicht sind wir deswegen.
Und George.
Ja, und George, genau.
Und wo man George, heute sagen würde.
Eventuell könnte lesbisch sein, weiß man nicht so genau, ne? Aber vielleicht haben wir dadurch auch gelernt, uns anders einzulassen. Manchmal denke ich das. Mhm. Weil es ist ja wirklich kurios, dass auch diese ganzen tollen, großartigen feministischen Schreiberinnen vor einem riesigen Publikum sitzen und da sitzen dann zwei Männer drin. Also ich meine, wir Frauen haben uns ja immer schon, ich glaube, wir sind die universelleren Geister, so würde ich es jetzt einfach mal festhalten.
Also du hast dich freigeschrieben, könnte man sagen. War dir das Schreiben dann näher als das Illustrieren?
Ich glaube, es ist wie mit dem Kabarett. Ich glaube, es gibt ja so verschiedene Themen, die einen beschäftigen. Und ich merke immer, es gibt entsprechendere Formen, um mit den Themen, die einen beschäftigen, umzugehen. Und ich glaube, das kam auch dazu. Ich konnte meine eigenen Zeichnungen nicht mehr sehen, aber ich kam auch in eine Lebensphase, in der die Probleme, die ich behandeln wollte, irgendwie in diesen Zeichnungen sich nicht einfangen ließen. Und auch nicht in kurzen Texten, denn ich habe angefangen, kurze Geschichten zu schreiben. Und dadurch ist dann das ein Roman geworden. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, das eine liegt mir mehr als das andere, weil im Moment ist es zum Beispiel so, dass ich total gerne zeichne wieder und auch diese Art von Bilderbüchern zeichne, aus genau dem Grund, den wir gerade schon besprochen haben, weil das so kompliziert ist, die politische Situation und manche Themen so schwer zu fassen sind, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich zeichnend eher nähern, als jetzt eben schon Worte dafür zu finden. Oder das hilft mir total, erstmal Bilder zu finden und dann darüber auch weiter mich zu vertiefen in so Themen, die mich eigentlich noch überfordern.
Und spielt es für dich eine Rolle, für Erwachsene zu schreiben oder für Kinder? Ist dir das eine wichtiger als das andere?
Nee, wirklich gar nicht. Es gibt eine innere Frage, und die kann sich auf eine Kinderwelt beziehen oder ich habe das Gefühl, die möchte ich gerne in einer eher kindlichen Welt besprechen, weil ich finde, da ist sie jetzt gerade wichtig. Oder es gibt eben eine Frage, wo ich das Gefühl habe, okay, die müsste ich jetzt aber wieder in einem Gesellschaftsroman vielleicht für Erwachsene.
Und es muss auch gar nicht sein, dass die dann mehr mit dir als Mensch zu tun hat. Das hat alles mit dir auch zu tun.
Ja, ich glaube, so ist schon meine Art, künstlerisch sich auseinanderzusetzen. Ich muss selber eine Frage, eine ganz dringende Frage oder eine Angst oder ein großes Gefühl kreativ bewältigen wollen. Das ja, brauche ich schon.
Es war ja auf der Messe, gab es ja mal wieder einen kleinen Aufreger, den wir, die wir in der Kinder- und Jugendliteratur unterwegs sind, in- und auswendig kennen. Und die einen nehmen es mit Humor, die anderen winken müde ab. Ich meine Friedrich Merz, der den bösen Friedrich aus dem Struwelpeter, der den Habeck abgewatscht hat, indem er sagte, du bist Kinderbuchautor. Das hieß, du kannst ja gar nichts. Das wurde zumindest sehr schnell draus gemacht und hat das Eselsohr Button drucken lassen. Also Gegenwehr, wir sind wer. Holen dich diese Debatten ab?
Ich fand's unmöglich und es zeigt natürlich wieder, wie wenig wertgeschätzt Kinder überhaupt werden. Es geht ja gar nicht nur gegen Kinderbuchmenschen oder Kinderbuchautoren, sondern es geht gegen Kinder. Also man bestreitet eben, dass sozusagen Kinderliteratur wichtig ist und dass die was bewegen kann, dass wir lesend in diese ganzen Welten eintauchen und dass das eben zum Beispiel auch ja für einen künftigen Kanzler, der einer Demokratie vorstehen will, der braucht natürlich auch Menschen, die dieses System verstehen. Ja, und da brauchen wir auch Kinder. Ich finde das ja immer so irre. Das haben ja offenbar Autokraten viel besser verstanden, dass sie sozusagen Kinder sehr früh auf ihre Systeme einschwören müssen. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, ich weiß es auch gar nicht. Erzähl du mir mal, warum es so ist. Also warum wir das Gefühl haben, die können wir einfach alle, die lassen wir 20 Jahre laufen, die Kinder, und dann finden die trotzdem alles toll.
Was werden sie trotzdem heftig. Genau. Nee. Also ich erkläre es mir mit einer tiefen Missachtung. Mhm. Die trifft die Schwächsten der Gesellschaft, die vom, also nicht, dass ich Kinder schwach finde, aber definitiv kommen sie über lange Zeit nicht alleine zurecht. Sie brauchen Fürsprecher, sie sind abhängig, das ist ja so. Mhm. Und die anderen sind die alten Menschen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo beides keine Lobby hat. Und das finde ich hochbedenklich, weil ich auch immer merke, ich will in so einer Gesellschaft nicht leben.
Die Alten haben ja immer eine Lobby, weil sie jetzt die größte Wählergruppe sind.
Das stimmt, aber nur der Leistung bringt.
Ja, ich glaube, das ist ein querer Gedanke.
Genau.
Aber auch ja, weil Leistung ganz eng definiert ist. Ich glaube, Leistung hat was mit Kapital zu tun, was mit Finanzen zu tun, mit großer Wirtschaftskraft, aber sozusagen so eine humanistische Leistung, die ist damit überhaupt nicht gemein. Aber ich glaube trotzdem, auch das ist ein ganz großes Missverständnis.
Ja.
Weil ich würde schon sagen, dass ich sogar noch ein paar Momente benennen kann, wo mich Begegnungen mit Autoren, mit Büchern extrem geprägt haben und sozusagen auch richtungsweisend waren. Ja? Also wo ich das Gefühl hatte, da erlebe ich plötzlich was aus diesem doch ja überschaubaren Dorfkosmos heraus, was mehr ist als das, was ich schon kenne. Und was ich sozusagen als so ein Drang, als so eine Sehnsucht, dann mich auch tatsächlich, vielleicht sagen wir es sogar so, ja, in eine normale Leistungsgesellschaft hineingetragen hat, weil ich gemerkt habe, was ich da für eine Rolle spielen kann. Also was mir Spaß macht. Und ich glaube, das ist mir ganz oft in Büchern begegnet. Andere Perspektiven, die mich vervollständigt haben. Ich meine, das ist doch das Sympathische an uns Kinderbuchleuten, ja? Wir kriegen wenig Rampenlicht, aber es macht uns auch bescheiden. Es macht uns zu bescheidenen Arbeitern an der Sache.
Du hast ja auch jetzt gerade wieder den zweiten Band der Weltklasse illustriert. Da illustrierst du einen anderen Text, nämlich in dem Fall von Tanja Lieske. Die Bilder sind aber durch und durch Sibylle Hein. Wie ist es, das Illustrieren von anderen Texten? Machst du es auch gern?
Also ich mache das total gern, weil es manchmal was sehr Entspannendes hat, weil ich nicht die ganze Verantwortung trage. Und wenn das eine Geschichte ist, die ich auch cool finde und auch finde, die muss unbedingt in die Welt und sie entspricht sozusagen trotzdem irgendwie meiner Welt auch, dann ist eben manchmal das, ist es auch ein ganz großes Glück. Ich gebe mich natürlich total rein in die Zeichnung, aber ich bin ja freier, weil ich nicht gleichzeitig sozusagen für das ganze Buch stehe. Und das ist schon auch eine schöne Bereicherung.
Du hast ganz schön viel Rösser, die du da im, weiß ich nicht, vor deinen wunderbaren Karren, geflügelten Wagen spannst. Sitzt du an einem Erwachsenenbuch? Sitzt du an einem Kinderbuch, Bilderbuch? Wohin geht die Fahrt gerade?
Ja, das ist gerade gar nicht so leicht. Ich habe nämlich wirklich einen Roman angefangen und ich finde, weil die Zeiten gerade so verflixt schnelllebig sind, merke ich, ich kann das nicht. Ich schreibe sehr lange an Roman, man steigt wirklich im Keller, sitzt dann da 3 Jahre und kommt dann wieder raus. Also erstmal, ich habe da ein Thema, aber dass einen das so stark beschäftigt und fordert, dass man nach 3 Jahren auch immer noch sich daran abarbeiten will. Mein Gefühl ist, gerade in diesen extrem bewegten Zeiten kriege ich das nicht hin, weil mich so viel anderes anspringt und auch beschäftigt, dass ich den jetzt zur Seite gelegt habe. Kurz und gut, ich habe jetzt an einem Jugendroman, das geht ein bisschen schneller. Ich finde, irgendwie kann man damit auch gerade mehr die Themen unserer Zeit einfangen.
Es wäre dein erster Jugendroman, oder? Mein
erster Jugendroman. Wow. Stimmt. Ich weiß aber nicht mal, ob es ein Jugendroman ist, Christine. Was, ab wann? Ich weiß ja mal mit dem Lesealter nicht. Vielleicht verschicke ich den dann auch und dann sagen alle,
Aber was mich
soll
noch,
das denn sein?
Aber was mich noch zu einer wichtigen Frage führt, du schreibst fertig und dann verschickst du.
Nee, ich habe tatsächlich jetzt gerade verschickt ein bisschen Teil, aber es ist schon fertig, also fast fertig. Also ich habe jetzt das Gefühl, weil ich halt so langsam schreibe, kann ich Sachen nicht rausgehen, bevor ich selber das Gefühl habe, ich habe das Ding im Griff und muss jetzt noch irgendwie ein bisschen was auflösen und einen Schluss schreiben. Ich mache das auch, um selber sozusagen Herrin meiner Bücher zu bleiben. Ich habe jetzt aber bis jetzt, muss ich wirklich sagen, auch immer, ich habe das Glück, dass die Leute mich da auch machen lassen, bis jetzt. Ob das fliegt oder nicht, weiß man natürlich trotzdem nicht, aber...
Ja. Sibylle, das wird super. Ja. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir.
Mir sind die Flausen und die Freiheit, die fliegen hier in dem Zimmer rum, dass es eine Freude ist.
Ja, gut, jetzt reingequatscht. Geht mit dir aber auch immer besonders gut, muss ich sagen.
Und mit dir. Ich danke dir sehr.
Ja.
Mach's gut.
Selber.
Tschüss. Ja, tschüss. Das war's für heute. Das war die 94. Folge von Freigeistern, noch freier Geistern. Das war das Gespräch mit der Autorin und Illustratorin Sibylle Hein. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder, am 5. Dezember, dann schon wieder mit der diesjährigen Winteredition mit Kältefrei. Das ist die Dezember-Folge voller Buchtipps von Freigeistern-HörerInnen für Freigeistern-HörerInnen. Es ist die Folge voller Bücher, Highlights für die Stade Advents- und Vorweihnachtszeit mit Lieblingsbüchern, neuen Büchern, alten Büchern, unvergesslichen Büchern, wichtigen Büchern, witzigen Büchern für und unter den Weihnachtsbaum. Bis dahin wünsche ich euch viel Kerzenlicht und den Duft frisch geschälter Orangen. Ich wünsche euch Wundertüten voller Überraschungen, voller großer und kleiner Schätze, voller Wortschätze. Ich wünsche euch weiterhin und immer viel Freiheit, viel Freigeistern und noch freier Geistern. Tschüss!